Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Hört Gottes heiliges Wort an uns heute aus dem ersten Buch Mose im 12. Kapitel. So zog Abram herauf aus Ägypten mit seiner Frau und mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm ins Südland. Abram aber war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo zuerst sein Zelt war, zwischen Bethel und Ai, eben an den Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abram zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Da sprach Abram zu Lot: Lass doch nicht Zank sein zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, sodass Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Herr, segne an uns dein heiliges Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Abraham und Lot, die beiden Urväter des Alten Testaments, hatten einiges hinter sich. Aus seiner Heimat Ur im heutigen Irak war Abraham aufgebrochen, schon vorgerückten Alters, um sich in der Ferne eine neue Existenz aufzubauen. Ein mutiges Unternehmen. In der damaligen Zeit zumal, aber er wagte es, denn er war sich sicher, Gott hat mich losgeschickt, er wird mich auch segnen und begleiten. So kommt er mit seiner Familie, seiner Frau, seinem Neffen Lot, seinen Knechten und Mägden und dem Vieh auf Umwegen und durch riskante Situationen schließlich in das Land, in das er berufen ist, auf der Hochebene zwischen Mittelmeer und Jordan, etwa 20 Kilometer nördlich des heutigen Jerusalem. Dort lassen sie sich nieder. Es ist die Gegend, wo unsere Herzen und Gedanken seit schon vielen Jahren, aber ganz besonders seit einigen Wochen in ganz besonderer Weise hoffentlich sind. Die Augen unseres Herzens, und das ist so wichtig. Ja, Abraham erfährt das Glück auch des Auswanderers, den Blick schweifen lassen über Täler und Höhen, die Weite des Landes zu erleben. Aber das alles hält nicht lange vor, der karge Boden gibt nicht so viel her, wie sie sich erhofft hatten. So gab es immer wieder Streitigkeiten zwischen den Hirten des Abram und den Hirten, die die Herden des Lot hüteten. Wer hat das Recht, seine Tiere auf eine frische, fette Wiese zu schicken? Abram, der Ältere, der Wohlhabendere, der natürlich den Vorrang hat, oder Lot, als derjenige, der engagiert mit Eifer, viel Ehrgeiz, vielleicht große Zuchterfolge in seinen Herden feiert und dafür aber optimales Futter benötigt. Jeder sah sich im Recht. Zwischen den Hirten der beiden war es schon zu wilden Schlägereien gekommen und auch zwischen den beiden, ja, nennen wir sie Clanchefs, Abram und Lot, war das Klima eisig geworden. Man sprach weniger miteinander als sonst. Und wenn man aufhört zu sprechen, hat das ganz oft Gewalt zur Folge. Das ist auch der Segen der Kommunikation. Und das ist nicht nur auf der Ebene der Diplomatie so, wo man heute den Eindruck hat, dass die gar nicht mehr stattfindet. dass jemand, der Frieden anmahnt, ja, in eine ganz dunkle Ecke mittlerweile geschoben wird und sich als Friedensschwurbler bezeichnen lassen muss. Wo sind wir denn hingekommen? Und das setzt sich auch fort in die Familien, wo alles verschwiegen, um die Probleme einen Bogen gemacht wird und unter den Teppich gekehrt wird, dann wächst auch der Unfriede, wenn es nicht kommuniziert wird. Es ist ganz wichtig, dass wir miteinander reden und eben nicht eisig schweigen, auch wenn es schwer fällt. Und ich weiß das, wie schwer das fällt. Es gibt auch Menschen, mit denen ich mich äußerst schwer tue. Und da ist es immer auch eine Überwindung, zu reden. Aber es ist wichtig. Ja, Abraham spürt, dass hier ein Krieg im Entstehen ist, ein Nervenkrieg zweier Männer, die mit großen Hoffnungen hier angefangen haben und nun spüren, dass es miteinander nicht mehr geht. Abraham hat lange überlegt, wie es weitergehen kann. Letztlich sieht er nur einen Weg: wir müssen uns trennen, das Weidegebiet untereinander aufteilen. Jeder wird dann sehen müssen, wie er damit zurechtkommt. Meine Lieben, diese Überlegungen des Weisen Abraham klingen so einfach, aber sind es beileibe nicht. Denn die Frage war, wer bekommt welche Hälfte des Landes? Das ist ja immer das. Wer bekommt was? Da gibt es den steinigen, trockenen Westen, über den der Wind heiß hinwegpfeift. Und da ist der Hang zum Jordantal hinab, über mehrere Kilometer zieht er sich hin, mit vielen grünen, saftigen Flächen, die sogar einen erfolgreichen Ackerbau versprechen. Also wer bekommt was? Was hättet ihr euch ausgesucht an Abrahams oder Lots Stelle? Das kann ich mir schon denken, also jedenfalls, was ich mir ausgesucht hätte. Also erstmal ohne nachzudenken. In der Nacht, bevor Abraham dem Lot die Grenzziehung vorgeschlagen hat, wird er viel darüber nachgedacht haben. Naja, der Lot, mein Neffe, der ist jung, couragiert, der will noch was, der ist vielleicht auch zum Krieg bereit. Ein großer Soziologe, leider gestorben, vor einigen Jahren, hat mal einen Index zwischen Kriegsbereitschaft und Jugendlichkeit in den Völkern erstellt. Er spricht von der Jugendblase, Youth Bulge. Und je jünger Gesellschaften sind, umso eher sind sie bereit, Krieg zu führen. Warum? Weil sie sich durchsetzen müssen. Weil sie zu viele sind für das Land, die materiellen Güter und so weiter. Alternde Gesellschaften mit wenig Kindern sind nicht geneigt, Kriege zu führen. Das ist auch eine Antwort, warum gerade in Ländern mit einer geringen Alter der Bevölkerung so viele Kriege entstehen. Und das war bei uns in Europa nicht anders. Der Bevölkerungsüberschuss beispielsweise vor dem Ersten Weltkrieg, nicht? Wo jede deutsche Familie im Schnitt 4 Kinder hatte. Die französische Familie hatte schon weniger, damals zu der Zeit. Wen das interessiert, kann ich da einen Literaturhinweis dazu geben. Ein sehr interessanter Zusammenhang, wie ich finde. Ja, wer bekommt was? Der weise Abraham, der Chef der Familie, oder der junge, durchsetzungskräftige Lot? Es bleiben Abraham nur 2 Optionen. Entweder so mal weitermachen wie bisher, irgendwie es laufen lassen, um des lieben Friedens willen bereit sein, das unattraktive Land im Westen zu nehmen. Und Abraham ringt sich hier durch, wohl auch im Gebet durch. Er ist bereit, eine Trennung zu vollziehen und zu verlieren, um Frieden wiederherzustellen, sozusagen eine Zwei-Staaten-Lösung für das Heilige Land. Eine Lösung, die heute nicht mehr möglich scheint. Es wäre viel zu sagen zu diesem Konflikt. Das will ich nicht tun. Ich bin da seit vielen Jahren gut informiert, weil ich schon als kleines Kind, ich komme aus dem Westen Thüringens, hatte ich guten Empfang. Habe damals schon Peter Schollatour an seinen Lippen gehangen, wenn er dort seine Berichte aus dem Nahen Osten. Ich kann mich noch erinnern, Marcel Pott, der große Korrespondent für den Hörfunk im NDR, dort berichtet hat in den 80er Jahren vom Irak-Iran-Krieg. Das habe ich als Kind schon verfolgt, aufgesogen, mir auch schon Friedensvorstellungen gemacht, wie könnte man das befrieden. Ich wollte früher übrigens Politiker werden und nicht Pfarrer, Außenpolitiker. Das möchte ich euch hier nicht vorstellen, das ist nicht die Aufgabe der Predigt. Aber eins möchte ich klar sagen. Es gibt hier für einen Christen keine Seite politisch, auf die man sich schlägt. Will ich ganz klar sagen. Es gibt nur eine Seite für den Christen, nämlich bei den Opfern zu sein, bei den Schwachen, Nackten, Dürstenden, bei den Ausgebombten, bei den Witwen und Waisen, nicht auf irgendeiner politischen Stelle zu stehen, will ich ganz klar sagen. Das ist die Seite, auf der Jesus steht. Ja, was macht Abraham? Womit Abraham in dieser alten Geschichte kämpft, das durchleben auch heute viele Menschen. Die Frage, bin ich bereit, um des Friedens willen nachzugeben, aus einer Auseinandersetzung als Verlierer herauszugehen? Und das fängt ja schon im Kleinen, im Kindergarten an, wenn man sich ums Spielzeug streitet. Da möchte ich damit spielen. Nee, das lasse ich dir nicht, will ich damit. Wie schwer das ist, da kommt es zur Rauferei. Und das tut sich dann fortsetzen bis in die Erbschaftsstreitigkeiten hinein. Das kann auch vergiften und kleine Kriege, Familienkriege auslösen. Bei Abraham wirkt das so souverän, dieses Nachgeben. Er bietet dem Lot an, auszuwählen, welches Stück Land er möchte. Und der entscheidet sich natürlich für das offensichtlich attraktivere. Und die Sache scheint ausgestanden. Aber in unserer Erfahrung sieht das ganz anders aus. Es fällt uns, wie gesagt, nicht leicht, angestammte Rechte und Besitzstände aufzugeben, Platz zu machen für die anderen, Verlierer zu sein oder vor den Augen der anderen als Verlierer dazustehen. Und man wird ja an den Pranger gestellt. Damals war der Pranger nur in der Stadt, wo man stand, und die Leute gingen vorbei auf dem Marktplatz und haben einen angeguckt. Heute ist der Pranger das Internet, wo man reingestellt wird, und sei es der Klassenchat oder Facebook oder Instagram oder TikTok oder wie dieser ganze Mist heißt. Ja, das ist nicht leicht. Man hat Angst davor, etwas zu verlieren oder dass sich etwas ändert. Man muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass das zu gewissen Einschränkungen und Komforteinbußen führt. Und darauf sind wir irgendwie nicht gut programmiert in unserer materialistischen, nur auf den Konsum ausgerichteten Gesellschaft, wo wir Angst haben, wenn es weniger wird. Wir haben nicht unbedingt Angst, dass weniger Kultur, weniger Tradition, weniger Glaube, was das Wichtigste ist, das nehmen wir hin. Aber wenn es weniger Geld, weniger Konsum, das fällt uns auf. Ich war, als die Wende war und wir uns das Begrüßungsgeld, 100 Mark damals im Westen, abgeholt haben, in Kassel, weiß ich noch, stieg aus dem Zug aus mit meinem Vater. Das Erste, was mich sah, war einer von Zeugen Jehovas. Aber die machten Mission immerhin. Und irgendwie viele Türken sah ich, und Hans Eichel machte Wahlkampf für den Oberbürgermeister in Kassel. Das war 89, spätiger Finanzminister. Und da war ich geradezu erschlagen von diesem Angebot. 1000 Joghurtsorten. Ich empfand das als pervers. Wir haben uns dran gewöhnt. Und nur Angst, wenn es weniger wird. Aber das ist doch nur materiell. Das müssen wir doch eh lassen. Wie wenig kümmert uns das, was wir an den ewigen Gütern verlieren können. Ja, meine Lieben, das ist nicht leicht. Der Klügere gibt nach, sagt man, macht Platz, sagt das Sprichwort. Und davon erzählt ja unsere Geschichte. Abraham hat erkannt, dass es Wichtigeres und Wertvolleres gibt als das Gewinnen. Er sieht, der Frieden im Haus und auf dem Hof, der Frieden in der Familie ist ein unschätzbares Gut und Geschenk. Der Frieden ist viel wichtiger. Ich denke an den König Pyrrhus, der einst die Römer besiegte, es geschafft hat, sich durchzusetzen mit allerletztem Einsatz, um den Preis, dass er dabei fast sein gesamtes Heer verloren hat und nur mit wenigen geschundenen Überlebenden zurückkehrte. Ein Sieger, der mehr verloren hat als mancher Verlierer. Ein Pyrrhus-Sieg eben. Abraham und Lot, der eine ist bereit, um des Friedens willen nachzugeben, der andere sucht sich die Filetstücken heraus. Wer Sieger oder Verlierer ist, das erkennt man manchmal erst auf dem zweiten oder dritten Blick, auch bei Abraham und Lot. Denn die Gegend, in die Lot zieht, offenbart in den folgenden Jahren viele Gefahren. Einmal wird Lot von einem fremden, durchziehenden Soldaten her verschleppt. Nur durch eine wagemutige Aktion Abrahams wird er gerettet und kommt mit dem Leben davon. Später wird sein Land ein Raub der Flammen, als die Städte Sodom und Gomorra durch einen Feuerregen zerstört werden. Seine Frau bleibt bei der Flucht als Salzsäule auf der Strecke, weil sie zurückgeschaut hat. Ist übrigens heute archäologisch erkundet. Dort sind Glaseinschlüsse im Stein, was nur bei enormen Temperaturen, wie sie beispielsweise bei Atomreaktionen entstehen. Also Sodom und Gomorra hat wirklich stattgefunden, weiß die Wissenschaft auch nach. Weil viele dahin wollen, wo es Fett ist, wo Reichtum ist, wo es Öl gibt, Bodenschätze, da wollen sie alle hin. Und deshalb gibt es dort auch Krieg. Das hat Lot schon erfahren. Schließlich sitzt Lot wieder bei Abraham auf der Hochebene im Westen ohne Hab und Gut. Unsere Bibel erzählt das ohne einen Hauch von Schadenfreude, ganz nüchtern. Und auch Abraham erkennt dieses Gefühl der Schadenfreude nicht. Damals, als sie sich getrennt hatten, hat Abraham gewusst, was er wollte. Shalom, Frieden. Und er kannte den Preis dafür. Der Friede hat auch einen Preis, nämlich die Bereitschaft, das trockene Land im Westen zu wählen. Er war auch als scheinbarer Verlierer für sich gewonnen, nämlich den Frieden. Auch etwas aufzugeben, sich nicht hundertprozentig durchzusetzen und alles zu vernichten dabei. Denkt an Pyrrhus und den Pyrrhus-Sieg. Das scheint mir auch eine biblische Weisung für die heutige Situation im Heiligen Land zu sein. Darum gab es keine offene Rechnung mit Lot, kein Rachegefühl und keine Schadenfreude. Von diesem Punkt aus ist es nur noch ein ganz kleiner Schritt. Ihr habt es bestimmt schon in eurem Herzen, hat es geklungen, zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der genau diese Haltung des Abrahams bis zum Letzten am Kreuz gelebt hat. Und die Bergpredigt ist ja davon durchzogen. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen, sagt er in einer Welt, in der man schon damals den Eindruck hatte, dass es die Skrupellosen sind, die sich die Welt unter den Nagel reißen. Oder wie es Shakespeare im König Lear einmal formuliert hat, dass die Irren die Blinden führen. Sollte man mal drüber nachdenken. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen, spricht er, obwohl es sich ein kriegsführender Kaiser wie ein Gott verehren lässt zu seiner Zeit. Wenn dich einer auf deine rechte Wange schlägt, dem biete auch die andere dar. Wenn jemand mit der rechten will und dir deinen Rock nehmen, den lass auch den Mantel. Das sagt er zu Menschen, die bei jeder kleinsten Gelegenheit vielleicht zum Rechtsanwalt rennen. Warum? Du musst dich nicht an deinen Rechten, an deinen materiellen Dingen festklammern, weil du befreit bist. Wenn du zurückschlägst, dann wird es nur noch schlimmer werden und die Spirale der Gewalt wird sich weiter drehen. Nein, das ist schwer, weil es für uns auch schamhaft ist, eine zu fangen und nicht zurückzuschlagen. Aber wir sind befreit. Wir müssen unser Ansehen nicht vor anderen sichern, sondern wir haben unser Ansehen aus dem Ansehen Gottes. Gott sieht mich an vom Kreuz und sagt, du bist frei. Die Mauern der Feindschaft habe ich zerbrochen und niedergerissen. Du bist frei. Deshalb leb als Kind Gottes. Geh noch eine Meile mit. Na und? Laufen ist gesund. Setz nicht dein Recht partout durch. Die scheinbaren Verlierer erklärt Jesus letztlich zu den Siegern. Wie auch er, scheinbar ein Verlierer, ein Sieger ist. Wie der heilige Augustinus so wunderbar gesagt hat. Victor quia victima. Sieger, weil Opfer. Er hat nämlich den Tod besiegt und mit dem Tod auch jede Angst. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und genau das machen die Machthaber damals wie heute, uns zu verängstigen und durch diese Angst zu steuern. Und deshalb vielleicht auch der Hass auf die Christen, die sich eben durch Angst nicht steuern lassen. Also ich hoffe das. Auch nicht vor einem Virus oder vor sonst etwas. Weil wir befreit sind, weil der Tod schon vernichtet ist. Meine Lieben, so soll es sein. Was kümmert mich, wenn ich als Loser vor den Augen dieser Welt stehe. Lehren mich doch Abraham und Jesus, du bist nicht der Verlierer und du hast nichts verloren. Du hast etwas aufgegeben, um etwas anderes zu erhalten. Manchmal etwas, wovon du jetzt vielleicht noch gar nicht ahnst, was es ist. Es ist der Friede, den du gewonnen hast. Shalom. Salam. Irene, Pax. Aber wenn du nicht den Mut hast, etwas aufzugeben, wirst du nie erfahren, was du gewinnen würdest. Und der Friede Gottes, der alles Verstehen weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.